fünfter Tag im Iran-Krieg. Während Trump und Netanyahu bomben, stellt Friedrich Merz sich offen an die Seite der Aggressoren. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat die Lage für Sie analysiert. Und die USA erleben im Iran ihr zweites Vietnam, sagt AfD-Politiker Matthias Moosdorf. Stunde der Wahrheit. Die Epstein-Affäre erreicht den Bundestag. Und Skandalurteil in der Schweiz. Arzt Dr. Albert erneut verurteilt. Wegen Ivermectin. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Es sind Bilder wie aus einer Inszenierung. US-Präsident Donald Trump empfängt den deutschen Kanzler Friedrich Merz. Die Kameraführung des Weißen Hauses vermittelt den Eindruck, hier beraten zwei Staatsmänner von Weltformat. Allerdings mit Trump in der Rolle des Ratgebers. Kurz darauf stellte sich Merz demonstrativ hinter den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. In der ARD sagte der CDU-Politiker, der Iran ist kurz davor gewesen, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Insofern gibt es einen Grund für die Intervention. Teheran reagierte umgehend. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, die Europäische Union muss sich jeder Vorgehensweise widersetzen, die an historisches Nazi-Denken erinnert und stattdessen ihr Bekenntnis zu internationalem Recht und Gerechtigkeit aufrechterhalten. Bei mir im Studio ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Hallo Martin.
Hallo Isabel.
Martin, bleiben wir zunächst bei der Reaktion aus Teheran. Erinnert die Äußerung von Friedrich Merz nun deiner Meinung nach tatsächlich an historisches Nazi-Denken?
Nein, ich glaube, die Iraner wissen auch, was die Nazi-Keule ist und dass sie in Deutschland wie eine Klaviatur funktioniert. Nein, das ist nicht Nazi-Denken, das ist das Denken eines Räuberhauptmanns. Also Friedrich Merz hat sich hier zum Teil einer Räuberbande gemacht, einer Raubgemeinschaft, die gegen den Iran Krieg führt, Deutschland jetzt noch nicht. Aber dieser Krieg für die Staatsräson, das ist ja Israels Sicherheit angeblich, so haben wir es von der Altkanzlerin und auch vom amtierenden Regierungschef gehört, die könnte uns da durchaus reinführen. Ich fand es ganz interessant, dass du das als Inszenierung auch wahrgenommen hast. Mir ist es auch so gegangen, aber es stimmt, Trump ist dann doch der Ratgeber. Man hat am Ende gesehen, dass er eine halbe Stunde Friedrich Merz eingequatscht hat. Merz ist fast eingeschlafen und als er dann reden durfte, da sind die Kameras des Weißen Hauses ausgegangen. Also es ist dann doch nicht so wichtig, was in Berlin gesagt wird.
Du hast jetzt Berlin eben angesprochen, bis vor wenigen Tagen hieß es ja noch dort und auch in Brüssel, Europa müsse unabhängiger von den USA werden, auch militärisch. Sehen wir jetzt wieder eine geschlossene Front des Westens hinter Washington?
Man wollte ja nie so wirklich unabhängig werden. Also das ganze Gerede von der Zeitenwende, von der Kriegsfähigkeit, was so aus der CDU kommt, aus der... Jetzt neulich einer mal formuliert, diese Frau mit dem Doppelnamen im EU-Parlament, also Marie-Agnes Strack-Zimmermann war damit gemeint. Das war ja immer vor dem Hintergrund, dass man glaubte, die Amerikaner werden natürlich voranmarschieren und werden die Hauptlast dieses Krieges tragen. Und da war dann irgendwann klar, oder es schien so zu sein, dass sie es nicht tun. Und dann wurde natürlich massiv aufgerüstet, aber immer in der Hoffnung, dass man die Amerikaner dann doch wieder irgendwie mit ins Boot kriegt. Wir müssen mal sehen. Wir haben ja einen Donald Trump immer erlebt, der sehr erratisch ist, der heute das eine sagt und morgen das nächste meint. Ich habe persönlich den Eindruck, dass in den USA eine Art Kampf zweier Linien aufgebrochen ist. Die einen, die sich auf die eigene Hemisphäre zurückziehen wollen und die anderen, die eben den globalen, imperialen Krieg führen wollen. Die zweite hat sich jetzt erstmal durchgesetzt.
Nicht nur der Besuch von Friedrich Merz in Washington wirkte, zumindest teilweise, wie eine Inszenierung. Auch am Berliner Flughafen sorgt derzeit ein ungewöhnliches Bild für Aufmerksamkeit. Seit dem Wochenende steht dort ein israelisches Regierungsflugzeug. Es handelt sich um die Maschine von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Boeing 767 trägt den Namen Wing of Zion, auf Deutsch Flügel Zions. Auffällig ist jedoch der Ort, an dem das Flugzeug geparkt wurde. Die Maschine steht nicht am gesicherten und abgeschirmten Regierungsterminal, sondern direkt gegenüber den Fluggastbrücken. Jede Maschine, die zur Startbahn rollt, fährt an der Wing of Zion vorbei. Hier sehen Sie Bilder vom gestrigen Dienstag. Auch das kann als Signal verstanden werden. Israel parkt sein Regierungsflugzeug dort, wo es Schutz durch die deutsche Staatsräson erwartet. Ob Bundeskanzler Friedrich Merz tatsächlich deutsche Soldaten in den Iran schicken wird, ist derzeit offen. Für den AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf ist aber klar, dass ein solches Manöver durch nichts zu rechtfertigen wäre. Auch nicht durch eine vermeintliche historische Schuld gegenüber Israel.
Ich kann nur davor warnen. Die Umfragen sagen, 60% der Deutschen lehnen diesen Krieg kategorisch ab. Und ich sehe weder militärisch noch ökonomisch noch gesellschaftspolitisch die Bereitschaft, diese Staatsräson, die ich immer für falsch gehalten habe, nicht aus fehlender Sympathie zu Israel, sondern weil das eben genau diese Frage nach sich zieht, sind wir wirklich bereit, mit Bundeswehrsoldaten dort an die Front zu gehen? Und was passiert denn, wenn dort Kampfhandlungen geschehen, wo wir beispielsweise auch im Friendly Fire dann plötzlich mit Soldaten Israels stehen? Also diese Option kann ich nicht nachvollziehen. Friedrich Merz hat auch in seiner in Washington geäußerten Position keine Mehrheitsmeinung vertreten, weder für sein Land noch, was ich sehen kann, für Europa. Ich möchte auch ausweislich unserer Partei davor absolut warnen, diesen Gedanken überhaupt fortzuentwickeln, denn es gibt weder eine Notwendigkeit noch eine Bereitschaft, eigene deutsche Soldaten in den Nahen Osten zu schicken.
Warum den USA im Iran ein zweites Vietnam drohen könnte, verrät Matthias Moosdorf im heutigen Interview des Tages gleich in dieser Sendung. Auch die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla äußerten sich heute zum Iran-Kurs von Friedrich Merz. Dabei sagte Weidel:
Auf dem Weg in eine neue multipolare Weltordnung findet eine Neuaufteilung von Ressourcen und Einflusssphären statt, nach dem Prinzip des Recht des Stärkeren. Die ökonomischen, energiepolitischen und geostrategischen Auswirkungen werden in jedem Fall gravierend sein. Für unser Land, für Deutschland, wirkt es sich in dieser Situation besonders negativ aus, dass sich die ideologiegetriebene deutsche Energiepolitik in fatale Abhängigkeiten von amerikanischem Flüssiggas als auch von Gas aus dem Nahen Osten, aus den Golfstaaten gegeben hat. Man hat uns hier einseitig in eine Sackgasse hinein bewegt. Das gesamte Land, nicht nur industriepolitisch, sicherheitspolitisch, migrationspolitisch. Hier ist nichts. Wir sind völlig blank. Und das ist einfach so, Entschuldigung, weil wir von Trotteln regiert werden, um es hier mal ganz deutlich zu sagen. Vielen Dank.
Der Krieg gegen den Iran wird nach wie vor mit unverminderter Härte geführt und weitet sich zunehmend auch auf andere Staaten im Nahen Osten aus. Nach Angabe des libanesischen Sozialministers Hanin Sayed befinden sich aktuell innerhalb des Libanons mehr als 65.000 Personen auf der Flucht, wegen israelischer Luftangriffe. Seit kurzem bombardiere Israel im Libanon auch Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. Doch Beobachter rechnen nicht mit einem raschen Kriegsende. Unterstützung erhalten sie dabei ausgerechnet von US-Außenminister Marco Rubio, der kürzlich in bemerkenswerter Offenheit einräumte, die iranische Rüstungsindustrie sei der amerikanischen in vielerlei Hinsicht überlegen.
Sie produzieren Schätzungen zufolge über 100 dieser Raketen im Monat. Vergleichen Sie das mit den 6 oder 7 Abfangraketen, die monatlich gebaut werden können. Sie können 100 davon im Monat bauen, ganz zu schweigen von den Tausenden von Einwegangriffsdrohnen, die Sie ebenfalls haben.
Sollte Deutschland tatsächlich in den Irankrieg eintreten, könnte die Bundesregierung sogar 70-Jährige an die Front schicken. Dieser Vorschlag findet sich jedenfalls im aktuellen Wehrbericht für den Deutschen Bundestag. Dieser stellt fest, obwohl die Rekrutierungen im Verhältnis zu den Vorjahren erfolgversprechend anliefen, sei es noch weit zu der NATO zugesagten Mannstärke. Daher schlägt der Wehrbeauftragte auch eine Anhebung des Höchstalters für die Reserve von aktuell 65 auf 70 Jahre vor. Deutschland hat der NATO den Aufbau einer Reserve von mindestens 200.000 Mann bis zum Jahr 2035 zugesagt. Derzeit sind rund 60.000 Soldaten aktiv beordert. Über den Irankrieg spricht übrigens heute Abend auf einen Chefredakteur Stefan Magnet in einer aktuellen Sendung mit Aufdeckerjournalist Oliver Jannich, exklusiv unter www.auf1.tv. Merz will den Krieg und die sogenannten Leitmedien klatschen eifrig Applaus. Die einseitige Berichterstattung über Israels Krieg gegen den Iran ist ein erneutes Beispiel dafür, wie dringend notwendig unabhängiger Journalismus ist. Dabei können Sie helfen. Mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv unterstützen. Epstein-Untersuchung im Bundestag. Morgen wird über einen Antrag der AfD auf einen Sonderausschuss zur Epstein-Affäre abgestimmt. Untersucht werden soll eine Beteiligung deutscher Staatsbürger an Kindesmissbrauch und Menschenhandel und damit eine mögliche Erpressung von Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft. Haben sich deutsche Staatsbürger etwa mit dem Missbrauch an Minderjährigen strafbar gemacht? Der Ausschuss folgt einer Sonderkommission in Polen zu Mittätern Epsteins. Untersuchungen gibt es auch in Frankreich und Norwegen. Weitere sind geplant in Schweden, der Slowakei oder Litauen. Jetzt wurde der Arzt Dr. Manuel Albert vom Kantonsgericht Schwyz schuldig gesprochen, weil er seinen Patienten Ivermectin als Schutzmittel vor Corona verabreicht hatte. Damit wurde das Urteil der ersten Instanz neuerlich bestätigt. Hier sehen Sie Bilder von der massiven Demonstration beim ersten Prozess. Neben der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hatte auch die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic geklagt. Laut der Verteidigung seien bei dem Prozess gegen Dr. Albert die Interessen der Pharmaindustrie involviert. Denn Ivermectin werde in vielen Ländern weltweit eingesetzt. Doch Dr. Albert wurde zu 30.000 Franken und der Übernahme eines Großteils der Prozesskosten verurteilt. Die Urteilsbegründung steht noch aus. Der Arzt hatte jedoch bereits gegenüber auf 1 angekündigt, im Fall einer neuerlichen Verurteilung weiter vor das Bundesgericht zu ziehen.
Ich bin guten Mutes und ich werde sowieso weitermachen und wenn möglich es auch bis vor das Bundesgericht ziehen. Denn die Zeit arbeitet für uns und die Wahrheit kommt immer ans Licht, früher oder später.
In Österreich liegt die Geburtenrate auf einem neuerlichen historischen Tiefstand. Bereits das 6. Jahr in Folge sind die Geburten eingebrochen. Mittlerweile versterben in Österreich tausende mehr Menschen, als Kinder geboren werden. Doch für den ORF ist das, so wörtlich, kein Nachteil. Der Staatssender scheint der laufenden Bevölkerungsreduktion recht positiv gegenüberzustehen. Weiter wird zwar betont, dass der Geburteneinbruch Wirtschaft und Gesellschaftsstruktur schade. Doch dann heißt es wörtlich, unter bestimmten Voraussetzungen steige der Lebensstandard für alle, auch wenn es insgesamt weniger Menschen gibt. Für den ORF kein Widerspruch. Schließlich wird im Artikel sogar behauptet, der langfristige Einfluss von Migration auf die Bevölkerungsstruktur sei begrenzt. Und das, obwohl Migranten deutlich mehr Kinder bekommen als gebürtige Österreicher. Das Brandenburger Verwaltungsgericht soll über die Annullierung der Bürgermeisterwahl in Strausberg entscheiden. Aufgehoben wurde das Wahlergebnis von Landrat Gernot Schmidt. Der SPD-Politiker begründete das mit erheblichen Zweifeln am Ergebnis der Briefwahl zugunsten des parteilosen Kandidaten Patrick Hübner. Dieser konnte beim ersten Wahlgang vor etwa 3 Wochen mit 22,5% die meisten Stimmen für sich vereinen. Die AfD, die mit einem eigenen Kandidaten antrat, unterstützt die Wahlannullierung. Was genau zur Aufhebung der Wahl führte, hat der Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag Märkisch-Oderland, Falk Janke, gegenüber auf 1 erläutert.
Also der Landrat sah sich genötigt, dass darauf Anzeige der Wahlleiterin aus Strausberg die Wahl aufzuheben, weil ein Kandidat, und das ist wirklich ein erschwerender Vorgang, ein Kandidat die Wahlbriefe bei sich zu seiner uneingeschränkten Verfügung hatte. Der hat einen Laden betrieben, bei dem auch das Postfach der Stadt war, wo er eine Postfiliale betreibt. Und sämtliche Wahlbriefe, die die Leute per Post geschickt haben an die Stadt, sind über seine Postfiliale gegangen. Damit hatte er uneingeschränkten Zugriff. Es erhärtet sich, dass eventuell der Kandidat selbst etwas gemacht hat. Aber das ermittelt jetzt der Staatsschutz. Der Landrat hat sich hier genötigt gesehen, die Wahl aberkannt und komplett aufgehoben und für ungültig erklärt und hat gesagt, alles auf Null. Er hat sich mit den Stadtverordneten und mit der Bürgermeisterin verständigt dazu. Er hat sich also rückversichert, hat die einbezogen in das Verfahren. Und ja, das ist der Stand der Dinge.
Und damit kommen wir zum Interview des Tages.
Seit dem Wochenende herrscht Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Israel und die USA griffen den Iran an und die Bundeswehr, ja, vielleicht rennt sie demnächst hinterher. Der gestrige Besuch von Friedrich Merz, dem Bundeskanzler in Washington, deutet jedenfalls in diese Richtung. Dieser Krieg sei ein Vietnam-Moment für Israel und die USA. Das schrieb jedenfalls der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mosdorf, den ich jetzt in Berlin begrüße. Herr Mosdorf, Vietnam, das ist ja das ganz, ganz große Trauma für die Amerikaner. Sie haben diesen Krieg verloren in den 60er und 70er Jahren. War es das, was Sie meinen? Erwarten Sie ein neues Trauma?
Also erstmal guten Morgen und danke für Ihr Interesse. In der Tat ist es so, dass uns vieles, was jetzt als Puzzle zusammengefügt werden muss, extrem beunruhigt. Also das ist zum einen die völlig überstolperte Situation, wo im Prinzip sich die Administration in den USA gar nicht einig ist, wie sie überhaupt in diesen Krieg gekommen ist. Die Framings stimmen ja alle nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass Israel dort Tatsachen geschaffen hat und die USA lediglich die Wahl hatten, größere Verluste in Kauf nehmen zu müssen, wenn man also nicht von Anfang an dabei ist. Auf der anderen Seite sieht man, dass der Plan, es gab gestern ein Briefing im Kongress, die Abgeordneten kamen teilweise fassungslos heraus, weil sie sagen, die US-Administration habe gar keinen Plan. Und man hat offensichtlich erwartet, dass die Beseitigung von Khamenei dazu führt, dass dieses Land umgehend zusammenbricht, was ja nun ausweislich nicht der Fall ist. Wir haben es mit Situationen zu tun, dass die verschossenen Munition teilweise das Maß übersteigen, was in der Ukraine in den letzten 4 Jahren verschossen worden ist, und dass die Nachproduktion gar nicht so schnell gelingt wie nötig. Trump hat gestern im Weißen Haus die CEOs von Raytheon, von Lockheed Martin, von Boeing versammelt und die haben ihm gesagt, das geht nicht. Es gibt auch so einen Satz, der das verrät an Friedrich Merz. Man habe ja dummerweise, wie Trump sagt, einen Großteil der Munition an die Ukraine geliefert, die man jetzt eigentlich bräuchte. Wir haben es mit einer völlig unübersichtlichen Situation im Nahen Osten zu tun. Also es werden mit außer Kraft gesetzter Freund-Feind-Kennung eigene Maschinen abgeschossen. Man weiß nicht, die Ölfelder in Saudi-Arabien brennen, wer sie eigentlich angegriffen hat. Die Saudis sagen jetzt, sie gehen Richtung Iran. Darauf sagen die Jemeniten, okay, dann gehen wir Richtung Saudi-Arabien. Unsere Informationen gehen in die Richtung, dass man einen Trump hat, der extrem beunruhigt ist, der auch jetzt die Iraner gebeten hat, in Friedensverhandlungen oder in zumindest Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Und die Iraner lehnen das ab, weil sie das ja schon mal vor einem Jahr kennengelernt haben. Also all das deutet darauf hin, dass wir einem großen Konflikt entgegengehen, wo ein Ende noch gar nicht absehbar ist. Ganz sicher ist, und das will ich am Anfang jetzt noch mit erwähnt haben, dass sowohl die US-Geheimdienste als auch die internationale Atomenergiebehörde verneinen, dass es ein Problem gegeben hat, verneinen, dass es eine Urananreicherung gegeben hat, die in irgendeiner Weise problematisch gewesen sein könnte. Also das scheidet aus. Und auch die Geschichte, dass man dort einen Regime-Change von Anfang an geplant hat, scheidet schon deswegen aus, weil man sich über die Gegebenheiten vor Ort überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Das heißt, man hat mal ebenso den Schiiten ihr geistliches Oberhaupt genommen und ist jetzt der Meinung, dass da großer Jubel im Lande ausbricht. In den amerikanischen Medien wird das verglichen mit dem Mord oder mit dem angedachten Mord des Papstes in Rom und der Erwartung dann, dass die Christenheit sich einer neuen gesellschaftlichen Richtung anschließt. Das ist so irrig wie nur irgendwas. Also Peter Scholl-Latour, der das Ganze ja eher als ein Hort der Stabilität gesehen hat, würde sich im Grabe rumdrehen. Und ich habe diesen Begriff heute ganz bewusst gewählt, denn dieser Vietnam-Moment, man hätte auch jetzt sagen können, Kabul-Dilemma, orchestriert auf einer sehr viel größeren Ebene, dass das, was in 14 Jahren in Afghanistan nicht erreicht werden konnte, dass das natürlich hier auch in keinem Fall erreicht werden wird.
Kommen wir auf Vietnam und vielleicht auf dieses Gleichnis gleich nochmal zurück. Aber zunächst mal, Sie haben ja im Grunde eine USA geschildert, die nicht so richtig wussten, worauf sie sich einlassen, die Situation nicht kennen, deren Rüstungsindustrie nicht in der Lage ist zu liefern. Vor einigen Wochen gab es die Meldung, dass sie Taiwan nicht beliefern können, weil sie einfach zu viele Aufträge haben. Haben wir vielleicht einen Moment wie vor dem Ersten Weltkrieg? Man schlafwandelt sich unwissend in einen Weltkrieg?
Also ich kann nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, auch von unserer deutschen Seite, wo das Interesse an dieser Art Auseinandersetzung natürlich gegen Null geht. Wir sind global politisch schlecht aufgestellt in Europa. Wir haben keine souveräne Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur. Und wir haben, und das muss ich auch aus der Perspektive unserer Partei sagen, natürlich Donald Trump immer als einen Friedenspräsidenten gesehen. Damit ist er in den Wahlkampf gegangen und wir haben ihm das Vertrauen geschenkt. Wir haben auch viel an Zuneigung bekommen für unsere Position im Ukraine-Russland-Konflikt. Und das war immer das möglichst diplomatische Lösen von Problemen, auf jeden Fall einen Waffengang zu vermeiden. Und jetzt mit ansehen zu müssen, dass das also nicht nur eine minutiöse Aktion wie in Venezuela gegeben hat, sondern einen richtigen großen Krieg, wo Trump selber sagt, also das kann ewig gehen und er hat auch die Soldaten eingeschworen, dass es mindestens 4 Wochen noch andauern könnte. Das ist schon sehr bestürzend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das offensichtlich völlig planlos passiert. Ich möchte nochmal das Narrativ unterstreichen. Die gesamte Welt ist sich darüber einig, dass das hier ein vorsätzlicher und völlig vom Zaun gebrochener Angriffskrieg ist, denn die eigenen Dienste sagen, dass es keinen Grund für diesen Krieg gegeben hat.
Das vollständige Interview mit Matthias Moosdorf sehen Sie unter www.auf1.tv. Begeht der Westen im Iran einen historischen Fehler? Auf 1 hat den Anspruch, den Konflikt von allen Seiten zu beleuchten. Um wirklich unabhängige Berichterstattung zu unterstützen, finden Sie unser Spendenformular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.